The 22-year-old was last seen walking home after the office Christmas party at 4:14 a.m. on the 8th of December 2000.
We all knew something was amiss.
Detectives had never closed the file on the disappearance of Trevor Deeley.
None of us know what's happened, Trevor. It's completely baffling, and I'm his sister, and I don't know.
Somebody out there this Christmas must have
information that they may have that would help us find where Trevor is.
People say to you, maybe it's time to move on.
No, we hold out the hope that he is there and that he is alive.
We have never believed that people can disappear into thin air. We know someone knows something, and we ask that you come forward to put an end to this relentless nightmare.
Kommentar bei YouTube, 17. Dezember 2016. Was dieses Verschwinden von Trevor für mich noch beängstigender macht, mein Bruder verschwand an genau diesem Kanal direkt neben dem Gebäude ebenfalls, nachdem er 2018 von einer Barnacht auf dem Weg nach Hause war. Am nächsten Morgen wurde er tot im Kanal gefunden. Wir können nur davon ausgehen, dass er gestolpert und ins Wasser gefallen ist. Überwachungskameraaufnahmen gibt es keine. Ungefähr ein Jahr später ging ich gegen 11.30 Uhr alleine zu diesem Kanal zurück und rauchte eine Zigarette auf einer Bank. Ich glaube, ich habe einfach getrauert und versuchte, den Verlust meines Bruders zu verstehen. Ich bemerkte, dass auf der gegenüberliegenden Seite ein Mann auf einem Moped ohne Helm anfing, mich unheimlich zu beobachten. Ein paar Augenblicke später lief ich los, den Kanal hinauf Richtung Straße. Als ich mich umdrehte, schlich der Mann auf dem Moped langsam hinter mir her. Ich sprang auf die Fußgängerbrücke und rannte zurück zur Hauptstraße. Der Typ hatte definitiv etwas vor. Und ich weiß nicht, was er getan hätte, wäre ich nicht schnell genug weggerannt. Bis heute habe ich ein ungutes Gefühl. Ist meinem Bruder und Trevor dasselbe passiert?
Verschwunden in einer Dezembernacht. Der Fall Trevor Deeley. Heute in Folge 2 von Zwischen Akten und Abgrund, ein Recherche-Podcast von Basti und Lili.
Ja, ihr Lieben, mit diesem wahnsinnig spannenden Intro an dieser Stelle moin moin und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge, zum Fall Nummer 2. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr wieder zuhört. Lele,
moin.
Folge Nummer 3, wie geht's dir, wie fühlst du dich in der Podcast-Welt frisch da drin?
Ja, erstmal moin moin natürlich auch von mir, herzlich willkommen zu Zwischen Akten und Abgrund. Ich freue mich mega, ich bin super, super aufgeregt, wie immer, und freue mich einfach richtig darauf, diesen spannenden Fall mit euch zu teilen heute.
Ja, ich auch total, Lele. Ich glaube, diesen Fall haben wir beide ja schon sehr, sehr gut gekannt, ne, bevor wir überhaupt drüber gesprochen haben, dass wir den machen. Ich habe, glaube ich, soweit ich weiß, den mal angesprochen und dann hast du gesagt, boah, den kenne ich auch schon, finde ich total spannend, können wir super gerne machen, und dann haben wir uns beide nochmal reingestürzt und ich glaube, dieser Fall ist wirklich, ja, wirklich ein Fall, wo man drüber sprechen muss und der wirklich wahnsinnig wichtig ist, dass man ihn nochmal anspricht, und ich glaube, das werdet ihr da draußen auch so sehen.
Das denke ich auch. Und ich finde natürlich auch ganz, ganz besonders schön, dass wir mal eine kleine Reise machen, und zwar nach Irland, nach Dublin. Darüber freue ich mich total, denn ich bin ein großer Dublin-Franny und liebe einfach diese Stadt, oder ich liebe auch eigentlich ganz Irland. Ich finde einfach die Leute so wahnsinnig toll, die Landschaft, die Atmosphäre, die Waldfeen, die es da gibt. Also all diese Dinge, die sind absolut meins, und ich freue mich, dass wir da nach Dublin zwar zu einem sehr traurigen Fall gehen, aber trotzdem richtig schön.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Wir haben ja, glaube ich, mal privat darüber gesprochen, Lele. Ich war auch schon mal in Dublin auf der Klassenfahrt damals, vor über 10 Jahren, glaube ich. Ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Aber ich würde auch wirklich gerne nochmal hin, und ja, vielleicht sind wir ja dieses Jahr eventuell nochmal zusammen in Dublin, Lele. Ne? Schauen wir nochmal.
Das wäre mega schön, aber ich hoffe, wir nehmen dann die Tina mit, weil der Tina habe ich das nämlich auch versprochen, dass wir zweimal zusammen nach Dublin reisen. Und Tina ist großer True Crime Franny und ist immer bei mir und bei uns, und deswegen muss Tina auch mit.
Ja, Lili, um mal so ein bisschen in den Fall reinzusteigen und um ein bisschen etwas über die Person zu erfahren, um die es heute geht, hast du, glaube ich, dir mal so ein bisschen das Leben und die Vergangenheit von dieser Person angeschaut und ich glaube, du kannst uns da mal ein bisschen erzählen, um wen es heute geht.
Genau. Ja, ich kann vielleicht schon mal sagen, wir sprechen heute über einen wirklich sehr mysteriösen Vermisstenfall, Trevor Dealey, und der sich im Jahr 2000 zugetragen hat. Aber ich beginne einfach mal ein bisschen was über Trevor zu erzählen. Trevor ist am 15. August 1978 in Naas im County Kildare geboren. Das ist ein Außenbezirk von Dublin. Dort ist er auch aufgewachsen. Seine Eltern sind Michael und Anne. Sie haben 4 Kinder. 2 Söhne und 2 Töchter, und Trevor ist der jüngste von ihnen. Ja, die Leute, Freunde, wie auch immer, Freunde und Familie sagen über Trevor viele tolle Attribute, die ich jetzt einfach mal aneinander reihen werde, weil ich die alle wirklich sehr schön finde. Liebevoll, lustig, gutherzig, verantwortungsbewusst, zielstrebig und immer gut gelaunt, immer ein Lächeln auf den Lippen. Und ich kann euch sagen, dass er angefangen hat. Er wusste nicht ganz genau, was er machen sollte. Er hat dann erstmal an so einem Businesskurs begonnen, an der Waterfront Institute of Technology, circa 100 Meilen von zu Hause entfernt. Das hat ihm aber überhaupt nicht gefallen. Er hat so wirklich gar nicht gefeiert. Und im 2. Jahr hat er dann damit aufgehört und ist dann wieder zurück nach Hause. Hat dann dort in Dublin einen Computerkurs gemacht und das hat ihm sehr viel mehr Spaß gemacht. Und er hat dann im Mai 1999 einen wirklich tollen Job bekommen bei der Bank of Ireland. Und zwar, ich könnte es jetzt mal so übersetzen, als Sachbearbeiter für Verwaltung, Dokumentation von Vermögenswerten oder Vermögensverwaltungen. Ich weiß nicht, ob das genau so ist, aber das ist auf jeden Fall so der O-Ton, was er gemacht hat. Was er genau gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall was mit IT.
Ja, definitiv. Ich glaube, die Jobbeschreibungen waren damals auch noch ein bisschen anders als heute. Aber man kann vielleicht dazu sagen, es war jetzt nicht allzu, sag ich mal, wichtig, bevor man irgendwelche Schlüsse ziehen kann auf gewisse Leute, die vielleicht irgendwie Interesse an ihm hätten, aus negativen Gründen. Es war wirklich trotzdem ein relativ einfacher Job, aber Trevor hat dafür gelebt. Er hat das total gerne gemacht. Ich glaube, das haben auch, hast du ja gerade auch schon gesagt, ne? Viele Freunde von ihm haben später nochmal gesagt, das war genau sein Ding. Er hat halt mal darauf hingearbeitet. Er war auch total ehrgeizig. Und ja, einfach ein total lebensfroher junger Mann.
Genau, wie du schon gesagt hast, er hat seinen Job halt wirklich super ernst genommen. Also er war da auch sehr akribisch mit dem E-Mail-Austausch, es ging meistens über E-Mails. Aber an den Wochenenden hat er dafür umso lieber gefeiert und war sehr gesellig und war mit Freunden unterwegs oder hat seine Familie eben in Naas besucht. Genau. Das ist erstmal so, glaube ich, grob das, was wir über Trevor so ein bisschen wissen müssen, dass er einfach auch wirklich ein guter Typ gewesen ist und jeder gerne in seinem Dunstkreis gewesen ist.
Genau,
Und
definitiv.
ich wollte ja noch was sagen, das hatte ich jetzt total vergessen, Basti, aber das ist, glaube ich, super wichtig, weil das ist ja auch das, wo es dann weiterläuft. Und zwar, ich wollte einfach nur noch mal sagen, alles ist gut. Im November 2000 nimmt er sich noch ein paar Wochen frei vom Job. Er reist nach Alaska. Er hatte nämlich in Dublin ein paar amerikanische junge Frauen kennengelernt und hat da wohl sich in eine so ein bisschen verguckt und hat. Ja, sie haben ihn dann eingeladen und er hat das dann auch wirklich so wahrgemacht, dass er gesagt hat, okay, dann nehme ich mir jetzt frei und fliege einfach im November nach Alaska. Als er dann wiedergekommen ist nach ein paar Wochen, ist er kurz bei seiner Familie in Naas gewesen. Sein Vater, und das bereut er bis heute, hat ihn wirklich nur 10 Minuten gesehen. Und da hat Trevor gesagt, it was a trip of a lifetime. Also es war eine einzigartige Reise im Leben und war ganz begeistert. Ja, und dann hüpfen wir auch schon zum Dezember, wo sich der Fall, von dem wir jetzt auch berichten möchten, zuträgt.
Ja, genau, Lele. Vielen, vielen Dank für diese kleine Beschreibung von Trevor. Ich denke, ihr habt jetzt schon mal so ein grobes Bild. Und wie Lele gerade schon gesagt hat, wir gehen jetzt einmal zum 7. Dezember 2000 gegen 21 Uhr. Dort war Trevor nämlich auf einer betrieblichen Weihnachtsfeier seiner Firma. Ganz unspektakulärer Ablauf. Es gab erst ein paar Drinks im Nachtclub Cooper Face Jacks. Dieser liegt so mitten in Dublins Innenstadt im Club- und Barviertel. Nach circa 3 Stunden einer wirklich ausgelassenen Feier ging es dann mit einigen von Trevors Kollegen und Kolleginnen weiter in das Hilton Hotel in Dublin. Dieses Hilton Hotel hat unten eine kleine Bar, die ist relativ beliebt, ist sehr zugänglich für Leute auch in der Partyszene, die entweder dort gerne mal einen Absacker trinken oder auch gerne mal den Abend starten. Genau. Trevor wird hier noch um 0:28 Uhr von einer Kamera aufgezeichnet. Und zwar von einem Geldautomaten, der sich direkt neben dem Hilton Hotel befindet. Dort hebt er 60 Pfund ab. Er wirkt da auch total ausgelassen, hat so eine kleine Krone auf dem Kopf. Auch das
Ja.
werden wir euch natürlich nachher nochmal posten. Ist total schön, weil man da irgendwie noch so sieht, dass da wirklich der Abend noch total gut ist. Ja, er holt kurz Geld ab, um das Geld dann am Rest des Abends noch auszugeben. Der Gruppe wurde es dann eventuell etwas zu langweilig. Sie wollten auf jeden Fall noch weiterziehen und sind dann so gesehen als letzten Stopp der Nacht in den Buck Wally's Nachtclub gegangen. Das ist so eine kleine Disco auf der Lower Lessons Street. Und dort ist wirklich der letzte Stopp für die ganzen Leute und dort lassen sie den Abend ausklingen bis wirklich tief in die Nacht, bis zu den frühen Morgenstunden. Von diesem Teil des Abends gibt es leider keinerlei Videoaufnahmen oder ähnliches, bis auf eben diese 8-sekündige von dem Geldautomaten, von dem ich euch gerade schon erzählt habe. Man hört nachher nur noch durch Zeugenaussagen, es war wohl sehr ausgelassen. Trevor hat aber nicht so viel getrunken. Natürlich haben die schon ein bisschen was getrunken, aber er war jetzt nicht so betrunken, dass er nicht mehr bei Sinn war. Er war noch total klar im Kopf und hat sich dann aber entschieden, gegen 3:25 Uhr ungefähr diesen Club zu verlassen. Es ist jetzt eine sehr regnerische und kalte Nacht tatsächlich. Ich habe mich da mal kurz in dem nationalen Wetterarchiv umgeschaut. Dort war es wirklich knapp über 4 Grad, stürmisch und regnerisch, es war wirklich sehr, sehr ungemütlich. Ja, und hier zeichnet eine Kamera dann nochmal auf, wie Trevor diesen Club alleine verlässt und in die Nacht hinausgeht. Lele,
Oh.
was passiert denn dann nach 3:25 Uhr und wie geht's dann weiter?
Ja, was man schon mal sagen muss, ist, dass er, wie Basti gesagt hat, um 3:25 Uhr als erster von seinen Leuten sozusagen den Club verlässt. Also die anderen folgen dann einige Minuten später in andere Richtungen. Ich möchte ganz kurz, bevor ich erzähle, wo Trevor jetzt hingeht, möchte ich ganz kurz sagen, dass dieser Part mit der Krone wirklich, der macht mir echt immer Gänsehaut. Ich kriege da richtig so ein kleines, so ein Schiver, weil ich finde es einfach so traurig, weil er einfach so happy da ist. Die haben ja diese Papierkronen da ausgetauscht. Und ich finde es einfach so zauberhaft, dass er da an dem ATM-Automaten steht mit dieser Krone. Ja,
Ja,
das wollte ich
total.
nochmal kurz hinzugefügt haben. Genau, um 3:25 Uhr dann aber verlässt Trevor eben diesen Club. Er geht in Richtung Heimat sozusagen. Wie gesagt, das Wetter ist super schrecklich. Es ist nass, es ist regnerisch, es ist windig. Und normalerweise hätte Trevor sich einfach ein Taxi gerufen. In der Nacht gibt es aber keine Taxis, denn die Taxen, die haben oder die Taxiunternehmen streiken. Es fährt also nichts. Das bedeutet, dass Trevor zu Fuß nach Hause gehen muss. Und er verlässt also das, geht in Richtung seines Büros, also auf dem Weg. 5 Minuten braucht er zu dem Büro und dann geht er weiter oder würde er weitergehen Richtung Heimat. Es gibt verschiedene Wege, die er gehen kann. Er wohnt in der Serpentine Avenue. Also es gibt verschiedene Wege, die er hätte gehen können. Am Freitag hätte er um 9 Uhr, also am nächsten Morgen, also auch am 8. hätte er um 9 Uhr im Büro sein müssen, erscheint aber dort nicht. Ja, seine Kollegen und auch sein Chef, der wundert sich so ein bisschen, aber sagt, okay, lange gefeiert, kann mal passieren. Trevor ist sonst super zuverlässig. Auch den lassen wir heute mal in Ruhe. Und Montag besprechen wir das Ganze. Dann am Wochenende versuchen auch die Eltern ihn zu erreichen, erreichen ihn tatsächlich nicht. Und am Montag erscheint Trevor auch nicht im Büro. Da werden die Leute natürlich total unruhig. Seine Mitarbeiter sagen, das passt überhaupt nicht. Trevor ist so zuverlässig, so verantwortungsbewusst. Der würde nicht einfach 2 Tage nicht kommen, ohne was zu sagen. Und keiner kann ihn natürlich erreichen. Daraufhin informieren sie, soweit ich weiß, Basti, eigentlich erstmal die Eltern.
Ja, genau, ich erinnere mich auch noch dran. Es war, soweit ich weiß, eine E-Mail, die als erstes geschrieben wurde an diesem Morgen um 9 Uhr, an dem Montag. Und zwar von dem Kollegen, der dort auf Trevor eigentlich gewartet hat. Und er hatte schon einmal kurz angerufen im Personalbüro und hatte dort einmal kurz gefragt, hey, hat Trevor sich eventuell noch krank gemeldet nach dem Wochenende oder kommt er später, weil er dort auf seinen Kollegen eben gewartet hat. Und er hat dann nach knapp einer halben oder dreiviertel Stunde ungefähr gemerkt, okay, der kommt nicht und hat dann eine E-Mail an das HR-Büro, also an das Personalbüro geschrieben, mit den Worten, soweit ich mich erinnere, this dude is nowhere to be found, what should I do? Also irgendwie, ich kann ihn nicht finden, ich weiß nicht, was ich machen soll und hat sich dann quasi so eine kleine Beratung vom Personalbüro geholt. Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen, dass dann auch die Eltern kontaktiert wurden und eben auch relativ schnell dann die Polizei. Genau, denn es sind ja jetzt, ja, so gesehen eigentlich schon 3 volle Tage vergangen, seitdem Trevor nicht mehr gesehen wurde. Genau.
Genau, und dann ist es auch so, dass natürlich die Kollegen alle befragt werden und alle unterhalten sich darüber und dann stellt sich raus, dass Trevor in der Nacht um 3:30 noch in das Büro gekommen ist. Er ist zu seinem Kollegen Karl gekommen, einer seiner liebsten Kollegen, auch Freund, könnte man sagen, und Karl erzählt, er war in der Nacht noch im Büro.
Carl Pender was working his late shift as Trevor came through the door.
We have batch runs to do and backups and that sort of thing. Schedules that are run every night. So I was doing that, keeping an eye on everything. And Trevor came in looking pretty wet. Great form. Asked me, was it okay to take a break, go have a tea or a coffee with him.
The other thing Trevor did was to check his emails.
He went over and sat down at his PC and...
Daraufhin wird natürlich alles Mögliche gecheckt, Überwachungskameras etc. pp. Und ich glaube, davon erzählt euch Basti jetzt mal, was da drauf gesehen wird.
Genau, ja, der Karl war wirklich ein sehr, sehr guter Freund. Das war nicht nur ein Arbeitskollege, das war wirklich einer seiner engsten Freunde. Der hat sich in der Nacht gewundert, der hatte in der Nacht die Nachtschicht in der Bank of Ireland und hatte wohl später auch noch gesagt, er wusste nicht davon, dass Trevor noch vorbeikommen möchte, hat dann aber irgendwann gehört, wie sich die Bürotür vorne öffnet, die Haupteingangstür, und hat gesehen, dass Trevor noch vorbeikommt. Und ja, genau, von dieser Situation und generell von dem, was wir dann jetzt erfahren und rekonstruieren können, zum Glück durch Kameraaufnahmen, erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen.
Basti, genau. Darf ich dich vorher noch mal ganz kurz unterbrechen, was Karl noch ganz kurz sagt? Karl ist super drauf, er erzählt ihm von dem Abend, ne? Das muss man auch sagen, erzählt, wie viel Spaß die hatten. Karl hatte das große Pech, dass er einer war, der in der Nacht nicht mitfeiern konnte, weil irgendjemand musste halt vor Ort sein und das war in dem Jahr wohl Karl.
Ja.
Sie haben einen Tee zusammen getrunken, er war so ein bisschen, wie man vor allem gerade in Irland immer sagt, tipsy, also so ein bisschen
tipsy, genau.
Ein bisschen shaky, so, also gut der Stimmung, gut gelaunt angetrunken. Und auch sehr gesprächig, und er hat wohl dann auch seine E-Mails gecheckt.
Genau, er hat sich in den Computer gesetzt und hat sich kurz mit ihm unterhalten, Tee getrunken. Genau, und
ja, alles guter Dinge.
Alles guter Dinge, genau. Er hat auch nichts berichtet irgendwie von irgendwelchen negativen Vorfällen. Die haben sich nur kurz unterhalten, genau. Und dann, ja, erzähle ich euch jetzt genau, wie gesagt, einmal von den Kameraaufnahmen, die man dann später rekonstruieren konnte. Diese haben wir euch natürlich in voller Länge auch mit in den Instagram-Post gepackt. Ihr könnt euch diese am besten jetzt beim Hören der Folge anschauen. Bitte aber nur nicht, wenn ihr irgendwie gerade am Autofahren seid. Dann bitte später nochmal reinschauen, das wäre nicht so gut. Wenn ihr jetzt gerade im Bett liegt, dann öffnet doch gerne mal unseren Instagram-Account zwischen Akten und Abgrund. Dort findet ihr diese Aufnahmen, könnt dann nebenbei einmal mit reinschauen. Genau. Um 3.05 Uhr filmt eine Überwachungskamera am Tor 2. Ihr müsst euch vorstellen, das sind so 2 Tore an der Straße. Genau, einem Tor zum vorderen Gebäude von Trevors Bürokomplex einen unbekannten, schwarz bekleideten Mann auf. Der steht dort eine halbe Stunde lang, bewegt sich kaum, telefoniert einmal kurz und wirkt so, als würde er auf jemanden warten. Um 3.34 Uhr, also fast genau eine halbe Stunde später, taucht Trevor dann in der rechten Bildseite auf. Er läuft an ihm vorbei und der Mann folgt ihm kurz darauf. Hier vielleicht einmal wichtig zu erwähnen, die Entfernung zwischen dem ersten Tor und dem zweiten Haupttor, wo Trevor dann im Endeffekt reingeht, sind nach der Rekonstruktion und auch wie man anhand von Bildern sieht, wirklich nur 20 feet, also 6 Meter. Lele, ich erinnere mich noch dran, als wir nochmal über die Orte gesprochen haben, hast du, glaube ich, diesen Bürokomplex total anders in Erinnerung gehabt. Du hast den viel, viel größer, glaube ich, vorgestellt, oder?
Ja, das war total witzig, als ich das gesehen habe. Und da stand dann so 6, 7 Meter. Da ist wirklich für mich so, das war doch... In meiner Fantasie waren das bestimmt 50 oder so. Ich weiß nicht, was ich da in Erinnerung hatte. Das, wie gesagt, ist auch schon super lange her gewesen, dass ich mir das angeguckt hatte. Deswegen war ich jetzt echt ganz perplex. Das ist wirklich so ein kleines Bürogebäude, so ein kleines Gebäude mit diesem wirklich kleinen Abstand vom Tor 1 bis Tor 2 war. Ja.
Das Bild haben wir euch natürlich auch nochmal bei Instagram mit reingepackt. Und da könnt ihr wirklich sehen, das sind echt nur 6 Meter, ein paar Schritte einmal um die Mauer rum. Und dann kommt schon dieses Tor 2, genau. Und dieser Weg ist relativ lange. Also die brauchen 21 Sekunden, bis sie dann am zweiten Tor auftauchen und dass dieser Mann Trevor eventuell nochmal angesprochen hat, die kurz gesprochen haben, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Auf einer anderen Aufnahme um 3.35 Uhr, die Kamera ist hier vom Gebäude aus auf das Tor gerichtet, von innen nach außen quasi, sieht man den Mann vor Trevor am Tor ankommen. Also der Mann ist noch vor Trevor da, was eigentlich relativ komisch ist. Trevor kommt kurz danach auch an und spricht dann kurz mit ihm. Die unterhalten sich für ein paar Sekunden. Hinter ihnen steht eine zweite Person im Dunkeln. Es ist nur so ein bisschen der Umriss erkennbar. Die Person wurde leider nie identifiziert, ist aber, glaube ich, einfach nur jemand, der dran vorbeigelaufen ist. Was aber hier vielleicht wichtig zu erwähnen ist, die Körpersprache von Trevor spricht wirklich keinerlei Angst aus, sondern eher so Hilfsbereitschaft. Lele, würdest du das auch sagen? Ich glaube, es wirkt nicht so, als hätte er Angst vor diesem Mann, der ihn da anspricht oder mit dem er da kurz spricht, sondern es war, glaube ich, eher so ein, ja, ein kleines Gespräch, vielleicht um eine Zigarette oder um ein Taxi. Trevor wirkt dort nicht verängstigt. Ja, stimmt, Taxi. Ja, aber vielleicht wusste derjenige das nicht, dass es einen Taxistreik gibt und hat ihn deswegen gefragt, hey, warum, ich habe hier schon mehrfach versucht, das Taxi anzurufen. Genau, auf jeden Fall wirkt Trevor nicht ängstlich und schließt dann das Gate hinter sich. Der Mann bleibt noch kurz davor stehen. Die nächste Aufnahme um 3.37 Uhr. Dort tritt dann eine weitere dunkel gekleidete Person aus dem Schatten nach vorne, so gesehen. Und jetzt stehen drei Leute dort. Einmal die Person aus dem Schatten mit dem Regenschirm und die anderen beiden. Sie schauen alle durch das Gate zum Eingang. Sieht auf der Aufnahme relativ gruselig aus, aber die Polizei konnte später zwei dieser Leute identifizieren als Trevors Arbeitskollegen, die dort kurz eine, ja, Late-Night-Zigarette geraucht haben. Oder, Lele? So war es doch richtig?
Genau, genau. Die sollen dort halt Mitarbeiter gewesen sein, die einfach ein kleines Päuschen gemacht haben und für einen Smoke rausgegangen sind. Und genau, die sollen auf jeden Fall identifiziert sein und zur Firma gehören.
Genau, ja. Und die andere wartende Person, wer die ist, das ist leider erstmal noch unklar. Die nächste Aufnahme stammt dann aus dem Flur des Büros und diese Videos sind aus Datenschutzgründen der Firma halt nicht veröffentlicht worden, aber dort sieht man, wie Trevor dann ankommt. Genau, und um 4.02 Uhr, jetzt also genau 27 Minuten später, verlässt Trevor dann das Gebäude. Er schließt das Tor hinter sich und zieht seine Jacke und Kapuze noch einmal richtig zu. Es regnet ja, wie ihr wisst, mittlerweile sehr stark, deshalb hat er jetzt noch einen Regenschirm dabei, den er aus der Firma mitgenommen hat. Ja, diesen öffnet er dann und verschwindet dann im linken Bildbereich geradeaus in Richtung der Haddington Road. Diese Straße ist die einzige, die vielleicht relativ wichtig ist für später. Die Männer, die man vorher gesehen hat und die unbekannte Person, die sind nicht mehr im Bild. Niemand folgt ihm und er wirkt total ruhig. Seine Körpersprache sagt hier auch, finde ich, dass er keineswegs verängstigt ist oder in Eile, sondern einfach nur ab nach Hause, Schiedwetter, wie man ja in Hamburg sagt. Oder wie siehst du das, Lele?
Ja, genau. Ja, er struggelt ja auch so ein bisschen mit dem Regenschirm, ne? Also er weint nicht so richtig auf. Also er arbeitet da ein bisschen mit dem Regenschirm rum. Genau, und ich glaube, also er ist, in meinen Augen erscheint er auch sehr locker, nicht ängstlich, nicht irgendwie also in alle Richtungen guckend, sehr aufmerksam, sondern einfach wirklich so, okay, let's go home. So, ich auch so.
Ja, gegen 4.04 Uhr oder 4.05 Uhr, das ist nicht so ganz klar, hinterlässt Trevor dann während des Laufens eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter von seinem Kumpel Glenn. Er klingt laut seiner Aussage völlig normal, will sich wohl am nächsten Tag melden, um die Dinge zu besprechen, die sich so in letzter Zeit abgespielt haben. Ich könnte mir vorstellen, Lele, dass es vielleicht dort um die junge Frau ging, die du ja zu Anfang schon mal erwähnt hast. Vielleicht ging ihr die ja sehr durch den Kopf und er wollte dann mit seinem Kumpel drüber sprechen. Interessant bei diesem Teil, wichtig zu erwähnen, auch die Polizei erlaubte Glenn später, diese Nachricht zu löschen. Ein für mich relativ fragwürdiger Schritt. Wer weiß, was man mit heutiger Technik aus dem Hintergrund vielleicht noch herausfiltern könnte. Aber gut, da sprechen wir später nochmal drüber.
Aber ganz ehrlich, ich verstehe es überhaupt nicht, weil im Grunde so eine Nachricht ja auch einen emotionalen Wert hat. Sagen wir, es hat nichts gebracht fürs Auffinden. Okay, aber das hat ja auch so einen emotionalen Wert. Die letzte Nachricht wirklich im Grunde, bevor er verschwunden ist. Also für mich völlig unverständlich, warum er auch diese Nachricht löschen wollte.
Ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich dazu gezwungen haben, also wirklich so gesagt haben, hey, du musst das jetzt löschen, oder halt ihn ja dazu ihm empfohlen haben, das zu löschen. Ich wundere mich aber auch von beiden Seiten einmal, warum die Polizei das gemacht hat und warum er dann im Endeffekt die Nachricht wirklich gelöscht hat und die nicht irgendwie gespeichert hat. Ja gut, aber das ist natürlich jetzt die Sicht von uns heute, ne? Er kann ja nicht wissen, was
Dass er
gleich
nicht nochmal
passiert
auftaucht.
und ne?
Ja, das stimmt schon, aber naja, also da bin ich wirklich so ein bisschen, naja, da wundere ich mich immer drüber. Egal, immer wenn du es erwähnst, denke ich darüber nach.
Ja, verstehe ich, so geht es mir auch. Ja, um 4:14 Uhr erfasst ihn dann eine Kamera nochmal an der Bank of Ireland, diesmal an einer zweiten Geschäftsstelle, an der großen Kreuzung der Haddington Road. Er geht hier mit offenem Schirm an einem Geldautomaten vorbei, scheinbar weiterhin klar bei Sinnen. In zügigen Schritten läuft er dann in Richtung Haddington Road hoch. Genau 31 Sekunden später taucht dann wieder ein Mann in dunkler Kleidung hinter Trevor auf. Laut damaliger Aussage der Polizei handelt es sich wohl um denselben, der zuvor auch am Gate 2 wartete. Er geht in Trevors Richtung mit schnellen Schritten hinter ihm her. Die Hände hat er so in den Jackentaschen und er hat eine Kapuze auf. Ja, es wirkt auf jeden Fall, zumindest auf dieser Aufnahme, so, als würde diese Person Trevor sehr schnell folgen. Darüber können wir später aber nochmal sprechen. Ja, nachdem diese Person in Schwarz dann aus dem Bild verschwindet, verschwindet Trevor auch. Danach gibt es wirklich keinerlei Aufnahmen mehr, gar nichts mehr. Und ja, Trevor verschwindet dann in dieser kalten Dezembernacht für immer.
Ja,
Lili, die
und
Frage ist jetzt natürlich, was geschah nach 4:14 Uhr? Wer war dieser Mann, der ihn da anscheinend verfolgt hat? Und vor allem, wie wurde dann eigentlich nach Trevor gesucht? Denn, wie ich gerade schon erwähnt hatte, er ist dann wirklich verschwunden.
ja, was man da auch sagen muss, ist, dieses Verschwinden ist halt wirklich so unglaublich, denn bis heute kann ich ja schon mal vorwegnehmen, fehlt einfach von Trevor jede Spur. Diese 4:14 Aufnahme ist das Letzte, was man von ihm sieht, hört irgendwas und danach gibt es nichts mehr. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass da ordentlich nach ihm gesucht worden ist. Am Montag, nachdem das dann bekannt geworden ist, ist die Polizei auch wirklich sehr akribisch dabei gewesen, hat alle befragt, hat, wie ihr gerade gehört habt, die ganzen Überwachungskameras angeschaut und haben wirklich alle Wege, denn es gibt mehrere Wege, die zu seinem Apartment nach Hause geführt haben, was ungefähr 2 Kilometer gewesen wäre, was er gegangen ist oder gegangen sein hätte müssen. Sie suchen alles Mögliche ab, in jeder Ecke, jedes Manhole, wie man so schön sagt, wird abgesucht, jedes Gebüsch, also wirklich alles. Es werden natürlich die Waterways, also die Wasserwege abgesucht. Der Grand Canal, der liegt so ein bisschen weiter, eigentlich gar nicht so wirklich auf seinem Nachhauseweg, aber relativ nah dran, wo er das letzte Mal gesehen worden ist, kann man sagen. Deswegen wird der auch abgesucht. Das ist so ein kleines Schiffsdock, bevor es dann in die Liffey geht und die Liffey dann ins Meer endet. Dann wird weiterhin der River Dodder abgesucht, denn den hätte er überqueren müssen auf seinem Heimweg. Aber wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich da, wo Basti und ich uns das genauer angeschaut haben, ist es eigentlich nicht möglich, dass er da eingefallen ist oder reingeschubst worden ist oder was auch immer. Und dann ohne jemals aufzutauchen. Da sind Steine, es ist super flach, also es ist unmöglich. Der Leiter der Tauchunit, Tosh Lavery, der sagt auch, dass die im Grunde gar nicht wirklich reingehen mussten. Die haben zwar ein bisschen getaucht, so, aber das ist wie ein Swimmingpool. Du kannst wirklich auf den Grund sehen, es ist super klar. Und ja, es war für die eine relativ, hört sich komisch an, einfache Aufgabe. Und sie können auf jeden Fall ausschließen, dass Trevor dort irgendwo ist.
Genau, wir haben uns ja die Karte genau angeschaut. Sind, glaube ich, alle Wege irgendwie mal mit Google Maps und Earth und überall abgelaufen. Ja, an den Stellen genau hätte er definitiv gefunden werden müssen, wenn er denn dort verunglückt ist.
Die Familie ist natürlich total aufgebracht, ist ja klar, sie sind super verängstigt und sie versuchen einfach wirklich jetzt alles so, dass die Aufmerksamkeit auf Trevor gelenkt wird. Sie machen oder sie nehmen teil in den nächsten Wochen nach dem Verschwinden an größeren Öffentlichkeitskampagnen. Die Schwester und der Vater sind wirklich dauerhaft präsent im Fernsehen und auf der Straße, also wirklich versuchen alles. Das Doofe ist, man muss natürlich sagen, es sind 3 Tage vergangen. Wir sind 2000 und nicht jetzt. Und da ist es eben so, dass natürlich sehr, sehr viele Kameras, also wenn ja Überwachungskameras an kleinen Lädchen, an Einzelhandelsläden, an Restaurants waren, die sind einfach super schnell gelöscht worden. Und Basti wird es gleich sagen, ich nehme es mir mal jetzt vorweg. Und zwar sind ja die bekannten 48 Stunden am wichtigsten. Die sind natürlich bei Trevor eben gar nicht, ja, leider nicht zum Tragen gekommen.
Ja, genau, richtig, Lele, genau, diese bekannten 48 Stunden. Damals wurden die Tapes oder die Videoaufnahmen ja auf VHS-Kassetten gespeichert, nicht mehr wie heute in riesen Datenservern irgendwie, sondern die werden halt auf einer kleinen Kassette gespeichert und die überschreiben sich natürlich dann nach 2 Tagen, um da neue Sachen drauf zu speichern. Ja, und viele waren einfach verschwunden, beziehungsweise schon gelöscht. Ich denke mal, wenn man vielleicht schon an dem Samstag geschaut hätte nach Trevor und dort schon mal versucht hätte, Aufnahmen zu sichern, ich glaube, dann hätte man vielleicht noch ein paar mehr Aufnahmen von ihm gesehen und hätte noch ein bisschen genauer sagen können, wo er hingelaufen ist. An der Stelle keine Kritik an die Polizei, die haben eine super Arbeit gemacht. Aber tatsächlich sind diese Aufnahmen gerade von der Bank eben nur entstanden, weil der Kumpel von Trevor dem wirklich hinterhergegangen ist und der dann auch gedacht hat, hey, Moment mal, vielleicht an der Bank, die haben ja die Aufnahmen noch länger. Und er hat sich wirklich eigenständig darum gekümmert, dass die diese Aufnahmen sichern und die auch rausgegeben haben an ihn. Die Polizei war dann vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt und auch mit einer Sache, Lele, das kannst du vielleicht nochmal eben sagen, denn ja, Dublin hatte hohen Besuch kurz nach der Suche, ne?
Ja, genau, sehr hohen Besuch aus Amerika, und zwar ist Präsident Bill Clinton zu Besuch gewesen. Deshalb gab es an dem Wochenende, gerade da, wo Trevor verschwunden war, sehr viele Sicherheitsmaßnahmen, sehr viel, ich sag mal, Safety Units, die da versucht haben, das alles zu sichern, so dass Präsident Clinton nichts passiert.
I hope you will continue to be a model for the world in responsible citizenship. Ireland, there hasn't been a day in the last 40 years that some citizen of this great country has not been abroad in another land working for the cause of peace. I hope you will continue to be a model of an open economy where people work together instead of fight with each other to increase wealth, employment, opportunity and social harmony.
Was die Sicherheitsmaßnahmen betrifft, sagen die später, also wäre Trevor irgendwo gewesen, dann hätten wir zu dem Zeitpunkt ihn gefunden. Denn die haben wirklich alles so sicher gemacht, dass sie auch wirklich alles dabei durchsucht haben, sozusagen. Das Einzige, was ein bisschen schade daran ist, ist, dass auch der Fokus in den nächsten Tagen ein bisschen von Trevor weggelenkt worden ist in den Medien, da Bill Clinton nun am Dienstag angereist ist und das natürlich ein großes Bohai war, dass er da ein paar Tage in der Stadt war.
Ja, genau. Ich erinnere mich noch dran an die ganzen Bilder von der Familie, die dort, ne, diese Vermisstenplakate aufhängen und gefühlt jeder Nachrichtensender hat irgendwie über diese Bilder berichtet. Ja, und die sind dann wirklich, muss man einfach sagen, ein paar Tage untergegangen und dann lag der Fokus auf Bill Clinton in dieser Stadt. Das ist natürlich schade, aber Lele, dabei bleibt es ja nicht, denn die Familie gibt natürlich nicht auf und die Familie sucht weiter und zwar nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern sehr, sehr häufig starten die wirklich ganz, ganz große Suchaktionen nach Trevor. Ja.
Das stimmt, das stimmt. Die kommen allerdings erst sehr viel später, die Großen, oder?
Ja, genau. Vielleicht können wir jetzt und wir müssen jetzt auch einen kleinen Zeitsprung machen, denn so gesehen, ja, ist von Trevor wirklich nichts zu finden, keine Spur. Und es vergehen viele, viele, viele Jahre, in denen Trevor einfach vom Erdboden verschluckt ist. Ich erinnere mich noch dran an so eine Headline oder an eine Aussage in der Doku, wo dann gesagt wurde, dass Menschen nicht einfach wirklich so vom Erdboden verschwinden können. Das geht doch gar nicht. Aber die Familie hat wirklich das Gefühl und die sind jeden Tag damit beschäftigt, dass die sich wirklich fragen, wie kann Trevor auf dieser kleinen Strecke, Anführungszeichen klein, verschwinden und wieso ist er nie zu Hause angekommen? Ja, genau. Im April 2017 wurden dann eine ganz große Belohnung von 100.000 Euro von einem anonymen Spender ausgesetzt, der sich gedacht hat, ich möchte gerne einen Teil von meinem Geld dafür einsetzen, Trevor zu finden. Auch das hat leider nichts geholfen. In der Zeit wurde dann auch noch eine neue Kameraaufnahme veröffentlicht, beziehungsweise die wir euch jetzt schon erzählt haben, die damals aber noch nicht bekannt war. Das war diese Aufnahme von draußen von dem Gate. Dort haben die dann mit dieser Belohnung von 100.000 Euro nochmal versucht, diese Person zu finden. Auch da leider kein Erfolg. Dann gab es noch eine ganz, ganz große Suche nach Trevor im August 2017, also fast 17 Jahre nach seinem Verschwinden. Dort haben die Gardi, das ist die Polizei in Irland dann ihre wirklich bisher größte Suchaktion in diesem Fall gestartet. 3 Hektar Wald wurden dort abgesucht im Süden von Dublin. Es war etwa 8 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Trevor zuletzt gesehen wurde. Es waren 20 Ermittler, suchende Staffeln, alle vor Ort. Die haben dort den kompletten Park abgesperrt und haben da alles umgegraben gefühlt. Aber auch dort leider keinerlei Hinweise auf Trevor. Es gab einen Hinweis, dass sich dort Trevor befinden könnte. Dementsprechend wurde diese Suche gestartet, aber auch da
Earlier
leider
this morning,
nichts.
on Garda Síochána sealed off this area around us and set up a perimeter with no public allowed access. The reason for this is because we're conducting a search of this area over the coming days, searching for evidence connecting to the disappearance of Trevor Dealey.
Detectives say it's the most significant search since the 22-year-old went missing.
You will appreciate that this is a very, very stressful time for the Dealey family. And I'd ask that their privacy is respected throughout this process and indeed in the coming days and weeks afterwards.
Ja, im November 2019 war da noch eine ganz schöne Sache, finde ich, weil wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten, Lele, jetzt gerade in Bezug auf neue Fälle wie Lars Mittag oder Inga Gericke, denn die Essenslieferkette Deliveroo, die hat eine Aktion gestartet, indem sie Trevors Gesicht auf die Lieferrucksäcke von ihren Essensfahrern gepackt haben. Das ist so eine Aktion, die an die Originalaktion damals in den USA erinnert, wo die vermissten Plakate auf Milchkartons gedruckt wurden. Ja, auch das sollte eigentlich dazu führen, dass man neue Hinweise bekommt, aber auch da hat leider nichts dazu geführt.
Sehr schade, sehr schade. Auch gerade bei dem Umgraben, ne, das, da hatten wir ja, also da hatten die ja sehr viel Hoffnung, dass Trevor dort irgendwo sein könnte und man endlich irgendwie Gewissheit bekommt. Ich glaube, da hatte auch einer dieser Anonyme, von dem du erzählt hattest, eben gesagt, dass ihm das von einem, ja, von einem sowieso Kriminellen oder so gesteckt worden ist, dass er Trevor umgebracht hat und dort irgendwo.
Genau, von einem sehr, sehr wichtigen Informanten anscheinend. Und dieser Tipp war wohl auch sehr konkret, dass Trevor dort, ja, also dass er vorher ermordet wurde und dorthin gebracht wurde. Sonst hätten die ja nicht so eine Riesensuche gestartet, wenn da nicht was dran gewesen wäre oder wenn sie nicht glaubten, dass da was dran wäre. Aber ja, genau, leider haben die dort nichts gefunden.
Dann finde ich, Basti, weil ich bin ja so interessiert, was du denkst, und ich bin auch so interessant, dass wir gleich irgendwie da vielleicht spekulieren können ein bisschen, denn wir wissen einfach immer noch gar nichts. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, was passiert sein kann. Von Unfall über Suizid bis hin zu einem Verbrechen. Die Suizidtheorie ist immer wieder aufgetaucht, obwohl wir haben euch erzählt, wie glücklich er ist und er kommt zurück und erzählt, er hat einfach einen einzigartigen Trip gerade nach Alaska gehabt. Das war wirklich wundervoll. Und trotz allem ist ein Gerücht im Umlauf, von dem ich ganz kurz erzählen möchte. Und zwar hatte ich euch anfänglich ja gesagt, dass er diese jungen Frauen dort in Dublin kennengelernt hat, die aus Alaska waren. Und er hatte sich ja dann verliebt. Und da ist einmal das Gerücht, dass sie aber nicht irgendwie wirklich was von ihm wollte und ihn auch nicht nach Alaska eingeladen hatte, sondern dass er sich so ein bisschen selber eingeladen hat und sie auch alles versucht hat, ihn abzuwimmeln. Er aber trotzdem geflogen ist und es natürlich dementsprechend sein kann, dass er einen extremen Korb vor Ort auch bekommen hat. Und das tut natürlich auch weh, wenn man frisch verliebt ist. Wie gesagt, er hatte noch nie wirklich eine feste Freundin, mal so eine Liebelei, aber nie was ganz Ernstes, war ja auch 22 erst. Aber könnte das etwas sein, was Trevor so ein bisschen, ja, depressiv gemacht hat, traurig gemacht hat, dass er gesagt hat, so, hey, nee, ich möchte so nicht mehr. Aber ich finde trotzdem, dass es dieses Gerücht wirklich hartnäckig irgendwie, sich hartnäckig hält. Kann ich das einfach nicht glauben. Er kommt nicht nach Hause und erzählt, wie toll das ist und wie toll das war. Denn das hat sein Vater bestätigt, ganz klar, dass er das gesagt hat. Oder Basti, was meinst du?
Ja, definitiv. Michael Dealey, der Vater, hat auch wirklich da sehr, sehr positiv drüber gesprochen. Ich erinnere mich auch noch daran, dass im Raum stand, dass dort eventuell ein eifersüchtiger Ex-Freund von diesem Mädchen, ne, damit wohl ein Problem gehabt hätte, dass Trevor dorthin fliegt und sie besucht und dass der sich dann irgendwie, sag ich mal, um Trevor gekümmert hat und irgendwie ihm was angetan hat. Aber ja, auch das kann man nicht ganz ausschließen, aber da gibt es keine Hinweise drauf. Und wie du schon sagst, Lede.
Deswegen würde ich per se diese Suizidtheorie erstmal ad acta legen,
Das
oder?
würde ich auch sagen, ja. Es ist eine Theorie, die man definitiv mit aufnehmen muss und es wurde auch darüber gesprochen, aber nach all dem, was wir von der Familie gehört haben und nach den Infos auch, dass Trevor in der nächsten Woche danach, nach seinem Verschwinden, noch was geplant hatte. Und er wollte seinen Kumpel ja noch anrufen, den Glenn. Er hat ja um 4:04 Uhr, haben wir euch ja erzählt, noch seinen Kumpel angerufen, auf die Mailbox gesprochen. Er hat gesagt, hey, wir telefonieren Montag oder nach dem Wochenende. Also da gibt es wirklich keinerlei Hinweise darauf, dass Trevor dann geplant irgendwo freiwillig in Form von einem Suizid verschwindet.
Dann hätten wir die zweite Möglichkeit, was ja ein Unfall wäre. Ist er zufällig irgendwo ins Wasser gefallen oder wurde angefahren und er wurde nie gefunden? Was hältst du von den Unfalltheorien?
Ich finde die sehr, sehr spannend. Ich habe nämlich eine sehr, sehr gute Doku auch noch dazu gesehen. Eine von vielen, die ich geschaut habe. Und dort hat derjenige, der hat relativ trocken und relativ, sag ich mal, bedacht über diese ganzen Theorien gesprochen. Und derjenige hat erwähnt, dass diese Hit and Run, also Anfahrtheorie, gar nicht mal so abwegig ist. Denn wir erinnern uns dran, Dele, in der Nacht war ein Taxistreik. Und dementsprechend könnte es sein, dass vielleicht viele, die wie Trevor ein bisschen was getrunken haben, vielleicht irgendwie schon ein bisschen angetrunken waren und sich dann trotzdem noch hinter Steuer gesetzt haben, weil sie eben nicht wie Trevor durch die wirklich eisig kalte und ungemütliche Nacht laufen wollten. Und dass dort vielleicht der eine oder andere war, der irgendwie durch die Nacht gefahren ist und dementsprechend vielleicht Trevor übersehen hat, als er gerade einen Bürgersteig überquert hat und ihn aus Versehen angefahren hat. Dann ist natürlich nur die Frage, wie ist derjenige dann damit umgegangen? Hit and run, ne, quasi anfahren und abhauen. Dann hätte man Trevor ja spätestens am nächsten Morgen irgendwo gefunden.
Wir hätten ihn in einen Kofferraum gepackt und wären
Genau.
dann mit ihm woanders hingefahren, ne?
Genau. Ja. Ja, ist eine, finde ich, sehr spannende Theorie, aber wie gesagt, auch da gibt es leider keinerlei Hinweise. Es gibt keine Zeugenaussagen, die vielleicht irgendwie gehört haben, nachts, ne, irgendwie ein lautes Geräusch, von wegen jemand wurde angefahren oder ein Kofferraum oder irgendetwas in die Richtung, gab es eben alles nicht und ja.
Und der Unfall oder die Unfalltheorie, dass er irgendwo ins Wasser gefallen ist, was denkst du?
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube aber, selbst wenn er noch im Büro dann irgendwie nochmal auf der Toilette war, dann kann es trotzdem auf diesem Weg nach Hause nochmal passieren, dass er dann sich nochmal erleichtern wollte. Ja, wir haben schon häufig drüber gesprochen, Lele. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man das irgendwie anspricht. Ich kann das nur aus meinem eigenen Umfeld sprechen, dass man da immer aufpassen sollte, gerade am Wasser. Ich glaube, Lele, da, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Deine Theorie war immer, oder eine deiner, sag ich mal, eher größeren Theorien waren, dass Trevor irgendwo in den River gefallen ist, richtig?
Aber es hat sich ein bisschen in unserer Recherche und so ein bisschen verändert. Das war wirklich immer meine Theorie. Ich bin sowieso relativ schnell bei so Unfällen immer dabei irgendwie. Vor allem jetzt gerade mit dieser Information, wo Basti eben gerade gesagt hat, ne, dieses einfach, wenn man alkoholisiert ist als Mann und dann pinkelt, dass da oft eine Ohnmacht, was heißt oft ist zu viel, aber es kann eine Ohnmacht eintreten und eben deshalb ertrinken viele junge Männer, wenn sie ins Wasser pinkeln. Das ist sehr traurig, deswegen, das hört sich immer ein bisschen verrückt an, wer das noch nicht kennt. Das heißt, mit Hirnsynkope, und das gibt es wirklich, kann man auch googeln, ist wichtig, vor allem gerade junge Männer, Jungs, darüber aufzuklären. Das habe ich bei ihm so ein bisschen vermutet, aber da ich nicht sehe, wo er dort in das Wasser gefallen sein kann, denn er wird sicherlich keinen halben Kilometer Umweg gegangen sein, um zu pinkeln, sehe ich es momentan nicht mehr so. Deswegen würden wir auch zur nächsten Theorie kommen und da möchte ich am liebsten gleich selber loslegen. Das ist das Wahrscheinlichste, zumindest sagt das die Gardaí und die ganzen Leute, die das untersuchen, dass es eben ein Verbrechen gewesen ist.
Ja, eine sehr spannende Theorie, Lele, mit dem Verbrechen. Konntest du denn da was Konkretes zu finden oder wie bildet sich diese Theorie bei dir? Wie glaubst du, könnte das passiert sein?
Also ich habe eine Sache, die mich nicht loslässt und da möchte ich ganz kurz mit dir und auch mit den Zuschauern darüber sprechen, denn es ist ja so, er geht um 4:02 Uhr im Grunde los von seinem Büro und erscheint dann um 4:14 Uhr auf der Kamera. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das jetzt gerade sind, 12. Also von dem, wo er losgeht, es sollen ungefähr 11 Minuten sein. Aber für diesen Weg braucht Trevor oder brauchen die Menschen eigentlich nur 6 Minuten. Was hat er in den anderen Minuten gemacht? Wurde er angehalten? Wurde er in ein Gespräch verwickelt? Hat er den Mann vom Gate wieder getroffen? Was ist in diesen 5 oder 3 bis 5 Minuten passiert, weil er geht ja auch zügigen Schrittes, also es ist ja nicht so, dass er langsam geht, wie wir auf der Kamera sehen. Ist er da vielleicht angehalten worden, eventuell von dem Mann, der ihm später folgt?
Ich finde das sehr spannend und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, denn wir kennen ja die Aufnahme vorne vom Gate. Dort hat er ja auch schon, sag ich mal, relativ offen mit dieser unbekannten Person gesprochen. Ich glaube, Trevor war einfach wirklich so sehr offen für sowas, ne? Einfach jemanden kurz, der ihn anspricht, vielleicht nach einer Zigarette fragt, irgendwie kurz in einen kleinen Smalltalk zu verwickeln. Das könnte definitiv sein, dass er dort auf irgendjemanden getroffen ist und vielleicht sogar auf die Person, die wir vorher schon gesehen haben. Aber was glaubst du denn, Lele, was hat sich dann dort entwickelt? Also wie kam es dann zu einem Verbrechen?
Also ich sehe da total viele verschiedene Möglichkeiten von Mafia über irgendwelche Erpressungen bis hin zu sonst was. Aber mich würde tatsächlich erstmal interessieren, was du dazu sagst, Basti. Und dann erzähle ich dir meinen Gedanken.
Ja, sehr gerne. Wir sind ja da auch quasi jetzt nochmal beim Intro. Ihr habt es ja im Intro schon gehört. Ich habe dort einen YouTube-Kommentar vorgespielt. In diesem YouTube-Kommentar hat jemand geschrieben, dass sein eigener Bruder an der ungefähr gleichen Stelle wie Trevor ebenfalls verschwunden ist und dass er, als er dann ein paar Jahre später dort an diesem Kanal, dass er dort angesprochen wurde, beziehungsweise ein bisschen mysteriös angeschaut wurde von jemandem auf einem Roller. Der hat ihn dann plötzlich verfolgt, er ist dann weggerannt. Dieser YouTube-Kommentar, den habe ich euch ja vorgespielt und ich glaube tatsächlich, sowas hätte auch passieren können. Es gab auch noch eine sehr interessante Theorie, finde ich, nämlich gab es eine Person, die explizit an die Gardi genannt wurde, also an die Polizei, nämlich war das derselbe Tatverdächtige wie bei einem Mord, der 4 Jahre zuvor stattgefunden hat, und zwar 1996 an Sinéad Kelly. Das war eine Prostituierte aus Dublin. Und dieser Fall ereignete sich am 22. Juni 1998 in Dublin. Es war da ungefähr gegen 12:30 Uhr mittags, als ein Zeuge am Herbert Place, das ist auch in der Nähe, direkt am Ufer von dem Canal Grande, plötzlich einen verzweifelten Schrei gehört hat und die Frau schrie wohl: Gott, jemand hilf mir, bitte hilf mir. Genau, der Zeuge lief sofort in die Richtung des Schreis und fand dann dort nur noch die Leiche von Sinéad Kelly. Sie war wirklich ganz brutal mit 18 Messerstichen ermordet worden. Und dieser Zeuge berichtete, dass er dann noch einen Mann gesehen hat, der in aller Eile vom Tatort weggelaufen ist in Richtung Wasser. Er beschrieb ihn als gut gebaut, in einer schwarzen Lederjacke mit einer Schnalle an der Schulter, einer dunklen Jeans und einer gestrickten Mütze. Genau, und dieser Verdächtige wurde nie öffentlich genannt, aber die Polizei hat seine Daten. Ich habe da eine kleine Parallele gesehen, und zwar zu der Person, die man gesehen hat auf den Überwachungsaufnahmen. Ich kann mir tatsächlich wirklich vorstellen, denn Lele, ich denke, wir können das schon mal ganz kurz ankündigen. Wir werden noch einen kleinen zweiten Teil machen und werden noch mal so ein bisschen über einige wirklich sehr, sehr interessante Dinge sprechen, die dort in Dublin passiert sind. Dort gibt es viel, viel Kriminalität, viele Gangs. Es gab auch eine ganz, ganz große Gang aus bestehend aus 8 Leuten, die jetzt vor kurzem noch vor Gericht waren. Darüber können wir auch nochmal sprechen. Es gibt dort viel Kriminalität, gerade auch nachts. Und wenn man dort einmal auf den Falschen trifft, gerade in der Nähe von dem Wasser, kann das eben, ja, schnell passieren. Genau. Was glaubst du denn, Lele?
Ja, also mittlerweile glaube ich tatsächlich auch, dass es Verbrechen gewesen ist. Ich glaube auch, dass eventuell der Mann, der vor dem Gate steht, damit was zu tun hat. Er ist bis heute nicht identifiziert. Das muss man ganz klar sagen. Dieser Mann vor dem Gate ist nicht identifiziert worden bisher. Ich vermute auch, dass er irgendwie ihm aufgelauert worden ist und ja, entweder aufgrund etwas, was schon vorher, wo er schon vorher involviert war, vielleicht mit Erpressung, vielleicht einfach ein Überfall, dass er Geld irgendwie ja, beschaffen sollte oder sonstiges und vielleicht gar nicht in der Lage dazu war. Vielleicht haben die Leute gar nicht gewusst, dass er da in so einer, die haben gesehen, okay, er arbeitet bei der Bank of Ireland, dann hat er da bestimmt irgendwie Zugang zu oder irgendwie sowas. Ich weiß
Vielleicht
es
zu so
nicht.
Online-Konten oder so, ne?
Genau, irgendwas, was er da deichseln kann. Hatte auch schon, ich sag's euch ehrlich, ich überlege jedes Mal auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber das muss ich noch ansprechen, dass er ja einfach mitten in der Nacht, er geht eigentlich 3:25 Uhr nach Hause, er soll, wenn er denn um 4 da wäre, hätte er schon 3, 4 Stunden später aufstehen müssen, um wieder zur Arbeit zu gehen. Warum kehrt so ein junger Mann dann auf die Arbeit um 3:30 Uhr nochmal ein? Ist es wirklich einfach nur, weil Karl da war und weil er Lust hatte, nochmal mit ihm zu schnacken und ein bisschen Tee zu trinken oder so? Oder hat er doch irgendwas gecheckt, was wichtig sein könnte für sein oder für sein Verschwinden irgendwie ein Grund sein könnte? Da mache ich mir schon viel Gedanken drüber, weil es ist ja nicht so, dass er viel Zeit hat, um zu schlafen. Er hätte ja auch einfach 5 Stunden später gehen können oder 4. Ne? Er hätte ja diese 4 Stunden einfach Warum musste er noch einmal davor dahin? Es leuchtet mir nicht ein.
Ja, der Gedanke ist nicht, der kommt nicht von irgendwo, Lili. Ich kann das total verstehen. Denn, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dieser Part mit dem Gespräch mit Karl war ja wirklich ein kleiner Part von diesen 27 Minuten. Zum größten Teil hat Trevor, wie gesagt, halt eben am Computer gesessen und dort, ja, seine E-Mails gecheckt. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Teil. Ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden. Ich habe mich immer gefragt, ne, wieso ist er nicht einfach sofort nach Hause gegangen? Er wäre eh 5 Stunden später, also um 9, dann ja auf der Arbeit gewesen, hätte dann dort viel entspannter alles erledigen können. Aber er hat dann wirklich da mitten in der Nacht anscheinend noch irgendwas am Computer gemacht. Das kommt nicht von irgendwo und ich kann das verstehen, Lili.
Genau, und da denke ich, dass er entweder, weil auch dieser Zeitsprung nicht so ganz passt, also von dem Office bis zu der Überwachungskamera sind einfach 5 Minuten, was man nicht erklären kann, warum es so lange gedauert hat, den Weg zu gehen, ist er da angesprochen worden und wurde er praktisch dann an der nächsten Straßenecke irgendwie eingepackt, so in die Richtung, ins Auto gezerrt, mitgenommen. Hat man versucht, was mit ihm zu machen und es hat nicht geklappt und dann hat man ihn vielleicht dann später getötet.
Ja, genau. Ein kleines Detail, was mir gerade auch noch eingefallen ist, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und zwar hat Michelle Dealey, die Schwester von Trevor, später nochmal erwähnt, dass sie am Wochenende Trevor noch versucht hat zu erreichen auf seinem Handy und dass sie dort gemerkt hat, dass sein Handy noch an ist. Also sie hat quasi diesen Rington gehört, nämlich dass der Anruf durchgeht. Und da hat sie sich halt auch gefragt, war sein Handy so lange noch an? Hatte er vielleicht irgendwie Zugang zu irgendeinem Ladekabel oder vielleicht eventuell ein Täter, der sein Handy noch weiterhin geladen hat, um dort noch irgendwas auf dem Handy zu machen. Sie hat ja da noch nicht gewusst, dass Trevor verschwunden ist, aber sie hat das nachher natürlich gesagt, denn als sie dann wusste, dass Trevor quasi schon vor dem Wochenende verschwunden ist, hat sie sich natürlich ihren Teil dazu gedacht. Ja, Lilly, im Dezember 2023 gab es dann wirklich sehr, sehr interessante Headline noch. Und zwar, ich glaube, du hast dich auch wirklich sehr gewundert, als ich dir davon erzählt habe. Der Mann, der hinter Trevor gelaufen ist, auf diesem wirklich bekannten Video um 4.14 Uhr, wo man ja immer vermutet hat, der könnte eventuell was mit dem Fall zu tun haben. Dieser Mann, Man in Black, so wurde er immer genannt, wurde identifiziert, tatsächlich.
It was thought the same man then followed Trevor past an ATM down Haddington Road at 14 minutes past 4 in the morning. However, it's now emerged that they are in fact two separate men.
We've got all that footage cleaned up. We've identified that guy. He's been interviewed. There is nothing sinister, we believe, with him. He is not following Trevor.
Mark was among families who gathered at Croke Park today to mark National Missing Persons Day. Despite the development, mystery still surrounds what happened to Trevor 23 years on.
We do not have the information we need. We don't know where he is. We don't know what happened.
Ich habe mich total gewundert, als ich diese Nachricht gelesen habe, weil ich mich direkt gefragt habe, erstens wie, zweitens wer ist das und drittens wie konnte man ihn dann wirklich ausschließen. Vielleicht um kurz nochmal zu unterscheiden, es ist nicht derselbe Mann, der vorher schon am Gate 1 oder Gate 2 so gesehen gewartet hat, diese halbe Stunde. Das ist diese unbekannte Person, die bis heute nicht identifiziert wurde. Und diese Person, die wie gesagt dort hinter Trevor gelaufen ist, die konnte die Polizei anscheinend finden.
Dazu möchte ich unbedingt was sagen, weil ich kann das einfach nicht glauben. Ich verstehe es nicht, wie nach 25 Jahren oder nach 22 Jahren, wie auch immer, dieser Mann plötzlich gefunden wird, wie auch immer das möglich ist, hat er sich gemeldet plötzlich nach 20 Jahren. Ich meine, die sind ja wirklich ustlange schon draußen, haben schon ustlange nach dem gesucht und gefragt und getan und gemacht. Und dann wird er befragt und ja, haben Sie denn was zu tun mit dem Verschwinden? Nee, hab ich nicht. Okay, alles klar. Also, weil ich kann mir nicht erklären, wie man das jetzt so, ja, wie kann man das jetzt so klar sagen, dass er nicht daran beteiligt gewesen ist. Ich verstehe das nicht.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemals öffentlich gemacht wird.
Nee, also
aber
der
kann
Name
man
ist ja auch unbekannt geblieben, muss man ja sagen.
Genau.
Ne? Also einmal der Name, wo er herkommt, wie er gefunden worden, all das ist unbekannt und wird auch nicht veröffentlicht.
Wenn wir da noch was Spannendes herausfinden, wirklich irgendwelche Details, was es damit auf sich hat, dann werden wir das natürlich mit euch teilen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, und das hat wie gesagt die Familie bestätigt, dass diese Person zumindest Stand jetzt keine Person of Interest mehr ist. Aber wie gesagt, vielleicht ergibt sich da ja doch noch was.
Was ich super, super traurig finde, ist einfach, dass im Jahr 2024 der Vater von Trevor, Michael Dealey, verstirbt, ohne jemals erfahren zu haben, was mit Trevor passiert ist. Und ich finde es so traurig. Der hat wirklich bis zu seinem Ende nach ihm gesucht, geguckt, gehofft. man merkt ja auch, hat immer in den Interviews gesehen, wie ergriffen er ist und wie es ihn belastet. Und ja, dieser Tod von dem zu erfahren, ist einfach wirklich sehr, sehr traurig, finde ich. Ja, ich hätte ihm auf jeden Fall ein anderes Outcome gewünscht.
Ja, definitiv. Was vielleicht positiv zu erwähnen ist, er ist wirklich im Beisein seiner engsten Familienangehörigen, natürlich ohne Trevor, aber mit dem Rest der Familie in einem Pflegeheim verstorben, auf dem Sterbebett. Ich denke, das ist ein, ja, sehr, sehr schöner Tod, aber natürlich, klar, er wird mit diesem Gedanken gestorben sein, nämlich nicht zu wissen, was mit Trevor passiert ist. Ich erinnere mich noch an ein Zitat von ihm, nämlich hat er gesagt, wenn man die Hoffnung aufgibt, dann gibt man alles auf. Und ich finde, das ist irgendwie sehr passend für diesen Fall, denn die Familie hat wirklich nie aufgegeben. Die Schwester Pamela ist bei Social Media noch ganz, ganz aktiv. Die sucht auch immer noch bei Facebook, macht immer wieder neue Suchaufrufe. Und ja, es ist wirklich schlimm. Die Familie sagte dann kurz nach der Beerdigung nochmal, die hat dann stattgefunden in der St. David Kirche in dem Heimatort Ness. Da hat die Familie nochmal gesagt, wir dürfen Trevor nicht vergessen. Das ist leider zuvor passiert, bevor man Trevor finden konnte.
I think if families lose hope, they lose everything, you know. And unless you have hope, and this is what gives us the hope, the fact that nothing negative has come up.
Michael, we want to show people this photograph which has been created.
We have never believed that people can disappear into thin air. We know someone knows something, and we ask that you come forward to put an end to this relentless nightmare.
Lele, sagt dir der Name Deidre Jacob etwas?
Deidre Jacob? Es kommt mir tatsächlich bekannt vor, aber nee, momentan kann ich damit nichts anfangen. Wer ist das?
Ich würde das ganz gerne noch erwähnen, denn wir wollen da in einem zweiten Teil nochmal drüber sprechen. Und zwar habe ich bei meiner Recherche zum Fall einen YouTube-Kommentar gefunden. Der wurde von Mr. Pillow Guy 445 vor 5 Jahren auf YouTube gepostet. Und zwar stand in diesem Kommentar: Ich habe 1998 mit Trevor zusammengearbeitet. Eine Freundin von Trevor, Deidre Jacob, verschwand ungefähr zu dieser Zeit in der nächsten Stadt nebenan. Eines Abends in einem Pub diskutierten wir darüber, wie seltsam es ist, wenn jemand einfach vom Erdboden verschwindet. 2 Jahre später verschwand Trevor ebenfalls. Auch Deidre Jacob wurde nie gefunden. Es hat mich bis heute verfolgt. Trevor warnte mich, vorsichtig zu sein, denn ich war im gleichen Alter, in der gleichen Größe und hatte die gleiche Haarfarbe wie einige der Mädchen, die bei uns vermisst wurden. Dann, ein paar Jahre später, verschwand Trevor. Sehr unheimlich. Ich habe diesen Kommentar gelesen und ich war direkt total intuit und habe gedacht, ich muss da wirklich mal ganz kurz nachhaken und mir da mal anschauen, was es damit auf sich hat. Ich würde ganz gerne einmal ganz kurz über Deidre noch ganz schnell was erzählen und den Rest werden wir dann im zweiten Teil mit euch besprechen. Deidre war eine ehrgeizige junge Frau. Sie studierte in London und wollte Lehrerin werden. Im Sommer 1998 war sie dann zurück in Irland, um die Ferien bei ihren Eltern zu verbringen. Am Morgen ihres Verschwindens erledigte sie dann ein paar Hausarbeiten und machte sich dann gegen 10 Uhr auf den Weg nach Newbridge. Das ist diese kleine Stadt neben Dublin, also ein kleiner Vorort. Sie besuchte da ihre Großmutter, ging zur Bank und holte einen Scheck ab und alles war relativ normal. Sie verschwand wortwörtlich dann 300 Meter von ihrem Zuhause entfernt, vom Erdboden, wie die Mutter später sagt. Keine Schreie, keine Hinweise, wirklich gar keine Spur, obwohl die Straße viel befahren war und sie auch eine auffällige Tasche bei sich hatte mit so einem ganz großen gelben Logo, hat man nichts Verdächtiges bemerkt und sie ist wirklich, wie ich gerade schon sagte, völlig spurlos verschwunden. 2018 wurde ihr Fall dann offiziell als Mord eingestuft, denn es gibt ein Phänomen in Dublin, nämlich dass zu dieser Zeit, über die ich gerade gesprochen habe, nämlich kurz vor 2000, dass dort ganz, ganz viele junge Frauen alle im selben Umfeld ungefähr verschwunden sind. Unter anderem, wie gesagt, Deidre Jacob, die eine Freundin von Trevor war. Und ich finde das mega interessant. Wenn euch das interessiert, und Lele, vor allem wenn es dich natürlich interessiert, könnten wir uns da nochmal dran machen und da nochmal ein bisschen was zu recherchieren. Denn ich finde das sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und vielleicht könnten wir in einem kleinen zweiten Teil nochmal drüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist super, super spannend. Sehr gerne, vor allem das ist ja auch wirklich von dem Heimatort von Trevor circa 15 Minuten Auto entfernt, also wirklich sehr, sehr
genau,
eine kurze Strecke. Und wenn du sagst, da sind mehrere Frauen verschwunden, auf jeden Fall sollten wir uns das im zweiten Teil mal genauer angucken. Möchte aber ganz kurz auch sagen, Leute, wenn ihr Fragen zu dem Fall Trevor Deely habt oder auch schon vielleicht zu Deidre, dann könnt ihr uns super gerne einfach unter den Post, den Basti nachher wahrscheinlich raushauen wird, einfach drunter die Fragen stellen oder auch eine Privatnachricht. Wir möchten super gern eure Fragen, eure Gedanken dazu hören.
Ja, Lele, so gesehen sind wir erstmal am Ende von diesem Teil. Wie gesagt, wir werden uns nochmal in die Sachen, die danach noch passiert sind und vor allem diese zweite Sache reinstürzen. Ich hoffe, dass die Familie von Trevor irgendwann nochmal Antworten bekommt.
Ja, das hoffe ich auch. Ich drücke da wirklich ganz, ganz fest die Daumen. 25 Jahre fast. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle von meiner Seite vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir hören uns in einer Woche nochmal wieder mit euren Fragen, mit diesem wirklich spannenden Teil von gerade. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Bis bald.
Macht's gut, ihr Lieben. Alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Zwischen Akten und Abgrund, ein investigativer Recherche-Podcast von Basti und Lilly.